Radio Herne. Bürgerfunk. Hier funken unsere Hörer selbst. In eigener Verantwortung und Regie.
Kurzschluss. Das Jugendmagazin.
Mit Alex Bolte. Und damit schicken wir heute euer Gehör auf die Massagebank. Stress pur, das Abi in 8 Jahren. Relativ entspannt, ein Praktikum in den USA. Ganz schön kribbelig, daran spürt ihr den Frühling. Und zu guter Letzt jetzt aber unsere Tipps für wo, wann, wie und was. Eigentlich möchte man ja denken, die zukünftigen Abiturienten haben es leichter als wir früher, weil die müssen ja ein Jahr weniger hin. Aber ist das wirklich leichter?
Ich bin sehr müde und dann vor allen Dingen, wenn der nächste Tag dann auch wieder so lange ist, dann ist das schon anstrengend.
Tja, das sind die Folgen von G8. Ausgepowerte, kaputte Schüler. Und das alles nur, weil ihnen ein Jahr Schule genommen wurde. Denn der Sinn von G8 besteht darin, dass Haupt- und Realschüler in der 10. Klasse denselben Lernstand wie Gymnasiasten haben sollen. Das mag zwar für die Haupt- und Realschüler ganz gut sein, doch für die Gymnasiasten bedeutet das viel Stress. Daniela geht in die 8. Klasse des Pestalozzi-Gymnasiums.
Ja, also es ist viel mehr Unterricht und ich bin dann ungefähr um 4 Uhr, halb 5 so zu Hause. Und dann mache ich meistens noch bis 6, 7 Uhr Hausaufgaben.
Da fast jeder Tag der Schülerin so aussieht, bleibt natürlich nicht mehr viel Zeit für Hobbys und ähnliche Dinge übrig. So kann Daniela wahrscheinlich bald nicht mehr an ihrem geliebten Gitarrenkurs teilnehmen.
Gitarrenunterricht, das ist sehr, sehr knapp. Und wenn ich dann vom Gitarrenunterricht wiederkomme, dann mache ich meistens noch bis 21 Uhr Hausaufgaben.
Was Daniela hier beschreibt, bemerken auch ihre Lehrer. Denn durch G8 wird den Schülern viel Freizeit geraubt und der Druck aus der Schule wird höher. Denn der Stoff bleibt gleich. Und die arbeiten auch. Das meint auch Danielas Deutschlehrerin Frau Fairwey.
Ich finde schon, dass seit G8 man bei den Kindern mehr Stress bemerken kann als vorher. Vor Arbeiten kann ich in letzter Zeit feststellen, dass viele Kinder weinen zum Beispiel oder auch zum Teil hysterisch sind vor Angst. Und das bei Deutscharbeiten, das kenne ich eigentlich nicht, dass Kinder derart viel Angst zeigen vor Arbeiten. Und das hat sich in der letzten Zeit seit G8 wirklich verändert.
Extreme Gefühlsausbrüche bei Arbeiten sind zwar noch Einzelfälle, aber verständlich, wenn man von 8 Uhr morgens bis 4 Uhr nachmittags nichts sieht, außer ein tristes Schulgebäude. Zwar gibt es vereinzelt Aktivitäten während der Mittagspause, jedoch werden diese von den Schülern meistens nicht wahrgenommen, da sie Hausaufgaben machen müssen und etwas essen oder ihre knapp bemessene Zeit mit Freunden verbringen.
Außerdem muss ich feststellen, dass viele Schüler und Schülerinnen nachmittags jetzt Unterricht haben und noch Hausaufgaben machen müssen in der Woche und noch lernen müssen, dass die Fremdsprache früher einsetzt, nämlich in Klasse 6, dass zu einem Zeitpunkt, wo eigentlich der Spracherwerb noch gar nicht richtig abgeschlossen ist und dann müssen plötzlich Kinder schon in Klasse 6 eine zweite Fremdsprache lernen. Ich finde, das ist eine Überforderung.
Viele Schüler bekommen das alles nicht mehr auf die Reihe und schreiben dann morgens einfach die Hausaufgaben ab. Natürlich bleibt dabei der Lerneffekt aus. Frau Fairwey hätte aus diesem Grund lieber an dem ursprünglichen G8-Plan festgehalten.
Eigentlich war es geplant, zu kürzen in der Oberstufe. Da hätte ich es auch sinnvoll erachtet. Aber in der Unter- und Mittelstufe da ein ganzes Schuljahr herauszugreifen, das merkt man, das setzt Kinder spürbar unter Druck. Der Druck wird leider, finde ich, viel zu sehr an die Schüler und an das Elternhaus abgegeben, die sich alleingelassen fühlen. Das sind sie nicht, aber ich denke mal, das ist so eine gefühlte Sache auch.
Doch bei all diesen Nachteilen frage ich mich als Schüler natürlich, wozu das Ganze? Hätte man nicht alles so lassen können, wie es war? Frau Fairwey sieht auch Vorteile.
Die Schüler sind ein Jahr eher fertig und können ein Jahr eher anfangen zu studieren und kommen ein Jahr eher ins Berufsleben. Wir sind im Ländervergleich ohnehin ein Land, das die Kinder relativ spät ins Erwachsenenleben herausschickt.
Jan Buschtöns aus Herne-Baukau für Kurzschluss das Jugendmagazin.
Ah, große Fresse? Dann brauchen wir dich. Klick uns an, radiokurzschluss.de.
Wir haben es uns zum Ziel gemacht, eure geistigen Löcher zu füllen.
Dumme Fragen, schlaue Antworten. Klüger mit Kurzschluss in 90 Sekunden.
Mit Nadia Ijic. Jeder, der das wochenlange Schneespektakel miterlebt hat, wünscht sich den Frühling. Alle hoffen auf blühende Krokus und einzelne Sonnenstrahlen. Aber woran erkennt man den Frühling eigentlich wirklich? Gibt es da eindeutige Anzeichen? Wikipedia sagt zumindest, dass auf der nördlichen Halbkugel der Erde der Frühling zwischen dem 19. und dem 21. März beginnt. Außerdem kann man ihn an dem ersten Blühen regional unterschiedlicher Pflanzenarten erkennen. Also doch, der Krokus im Vorgarten lügt also nicht. Außerdem sollte man dringendst auf Tulpen, Maiglöckchen und Hyazinthen achten. Wem das nicht reicht, der kann sich auf die Suche nach Igeln und Eichhörnchen machen, denn die zieht es dann auch wieder nach draußen. Manchmal versuchen Menschen auch den Frühling herbeizusingen. Die Comedian Harmonist zum Beispiel mit Veronika de Lenz ist da. So gibt es auch jedes Jahr wieder das Frühlingsfest der Volksmusik, wobei dahingestellt ist, ob der Frühling sich wohl mit solchen Tönen herbeilocken lassen will. Wir alle wünschen diese Jahreszeit doch herbei. Denn dass viele Leute im Frühjahr besser gelaunt sind, steht fest. Außerdem muss man sich nicht mehr kleiden wie eine Zwiebel, um Wind und Wetter da draußen standzuhalten. Für die Frühlingsgefühle können wir aber am wenigsten, denn unsere Hormone reagieren auf Licht und produzieren entsprechend weniger Melatonin, ein Hormon, das für den Schlaf zuständig ist. Im Winter wird davon mehr produziert, das erklärt auch, warum wir uns im Frühling und im Sommer fitter fühlen als im Herbst und Winter. Also festgehalten, Frühling tut uns gut. Alles in allem bringt die kommende Jahreszeit nur Vorteile und um Streusalz-Notlieferungen müssten wir uns dann auch keine Sorgen mehr machen.
Falls ihr eine dumme Frage habt, dann meldet sie uns auf radiokurzschluss.de.
100% von euch. Kurzschluss, das Jugendmagazin.
Klavierspielen kann Chris Martin anscheinend auch ganz gut, wie man gerade gehört hat. Aber könnte er auch Ranger in einem amerikanischen Nationalpark sein? Oder in der Forschungsabteilung? Bei Siemens? An der Princeton University? Wenn man solche Jobs anstrebt, sollte man vor Ort ein Praktikum machen. Sprich, in den USA.
So auch Martin Kraftschick aus Herne. Er ist 24 und studiert Elektrotechnik an der Ruhr-Uni Bochum. Er ist vor etwas über einem Monat über den großen Teich an die Ostküste geflogen. Ich spreche jetzt mit ihm am Telefon, damit er uns mal erzählen kann, was er in den USA so treibt. Also, wo genau wohnst du denn jetzt eigentlich?
Also, ich wohne, um genau zu sein, in Lawrenceville, also in New Jersey. Das ist ganz nah neben Princeton, weil ich eben in Princeton arbeite, bei Siemens Corporate Research. Das ist eben eine Forschungsabteilung von Siemens in der Nähe der doch relativ bekannten Princeton-Uni.
Du hattest ja eigentlich auch ganz schön Glück, dass dir dein Professor an der Uni Bochum geholfen hat, an den Job zu kommen. Aber um so ein Auslandspraktikum zu planen, braucht es bestimmt einiges an Vorbereitung, oder?
Es ist relativ viel Papierkram zu erledigen. Das meiste geht allerdings auch online. Das Wichtigste ist eben, ein Visum zu bekommen und dafür muss man eben dann auch entweder nach Frankfurt, nach Berlin oder nach München fahren, eben zu einer amerikanischen Botschaft, die in der Lage ist, ein J1-Visum, also ein Trainee-Visum auszustellen. Ja, es empfiehlt sich halt, wie es jetzt im Fall von Siemens war, dass sie einen sogenannten Visa-Sponsor zu nutzen, der eben viele Sachen für dich regelt in den USA. Also man gibt denen nur die ganzen Daten von sich und die regeln das Ganze mit den amerikanischen Behörden.
Alles klar. So, du bist jetzt ganz alleine nach New Jersey geflogen. Wie war denn der erste Tag, als du angekommen bist? Warst du vollkommen auf dich allein gestellt oder wie lief das ab?
Es ist eben so, dass bei Siemens das so geregelt ist, dass jeder Praktikant, der vom Flughafen abgeholt wurde, später auch mal irgendeinen Praktikanten abzuholen hat. Dementsprechend wurde ich halt von einem Praktikanten abgeholt, vom André, und der hat mich dann gleich erstmal von Newark nach Princeton gebracht und mir schon mal den ersten Supermarkt gezeigt und mich dann zum Hotel gefahren, weil wir eben für die ersten 13 Nächte ein Hotel gestellt kriegen von Siemens, um eben genug Zeit zu haben und selbst eine Wohnung zu suchen. Der erste Tag war so gesehen halt relativ organisiert und überhaupt gar kein Problem. Aber schon sehr interessant.
Und du hast ja jetzt zum Glück auch eine super Unterkunft gefunden. Du lebst aber witzigerweise bei einer australischen Familie in Lawrenceville. Hast du denn trotzdem schon irgendwas typisches Amerikanisches erlebt?
Also ich habe mir natürlich schon mal einige Touristenziele angeguckt. In Philadelphia zum Beispiel die Independence Hall und die Liberty Bell, was ja so uramerikanisches Kulturgut ist. Ansonsten war ich letztes Wochenende mit einem Nachbar, also einem Amerikaner, und ein paar Freunden von ihm in New York und war dann auch in so einem New Yorker Apartment irgendwo im 25. Stock. Das war ganz interessant und halt auch im West Village, ein Künstlerviertel in New York, und habe den besten Kaffee im West Village getrunken, angeblich. Also er war nicht schlecht, aber...
Aber jetzt erstmal zu deinem Job. Siemens ist ja bekannt für Elektrogeräte und so. Was musst du denn als Praktikant genau machen? Beziehungsweise wie sieht dein typischer Arbeitstag aus?
Also eingetragen ist bei mir eine 40-Stunden-Woche. Meistens arbeite ich allerdings ein bisschen mehr. Und man kann auch am Wochenende arbeiten, wenn man eben Tage zum Beispiel schon mal vorarbeiten möchte, weil man sich mal über ein langes Wochenende die USA angucken möchte. Als Praktikant ist man einem Supervisor untergeordnet und der ordnet dann einem ein Projekt zu und an diesem Projekt arbeitet man dann und hat dann regelmäßige Meetings. Ich, genauso wie, glaube ich, fast jeder in diesem Haus, arbeitet mit Rechnern und ja, es ist eben eine Forschungsabteilung. Wir entwickeln eben Sachen wie zum Beispiel Diagnoseverfahren für die Medizin, also Bilddiagnoseverfahren oder Überwachungssysteme. Das sind so Sachen, die wir jetzt bei Siemens Corporate Research hier machen.
Okay, aber kommst du denn gut mit der Sprache zurecht? Also besonders, was jetzt diese computerspezifischen Begriffe angeht?
Besonders die technischen Begriffe sind eigentlich nicht das Problem, weil ich an der Uni in Deutschland eben schon Paper geschrieben habe und viele Sachen eben dann doch auf Englisch machen musste und die ganzen Fachbegriffe meistens eben auch nur im Englischen benutzt werden und gar keine deutsche Übersetzung dafür gebräuchlich ist. Und ansonsten gewöhnt man sich sehr schnell an das Englisch. Also natürlich bin ich noch weit davon entfernt, akzentfrei Englisch zu sprechen. Ich glaube, das werde ich in dem halben Jahr auch nicht schaffen. Aber ich habe mir bislang nur sagen lassen, dass ich wohl ganz gutes Englisch spreche. Von daher bin ich bislang sehr zufrieden.
Obwohl du ja eigentlich noch nicht so lange da bist, hast du ja schon viel erlebt. Du warst ja zum Beispiel in New York City und Philadelphia. Wie lange bleibst du denn jetzt genau da? Und hast du noch irgendwelche anderen Sachen für deinen Aufenthalt geplant? Ich meine, schließlich wird dein Praktikum ja auch relativ gut bezahlt. Da wird sich das doch anbieten, oder?
Mein Praktikum endet am 25. Juli 2010. Das heißt, ich habe noch so circa 5 Monate vor mir. Anschließend werde ich eben, wenn das Geld irgendwie reicht, noch eine Reise in den Westen der USA machen. Also ist ja eine super Zeit dafür, um mich mal richtig brutzeln lassen. Ja, und der Rückflug ist bereits gebucht für den 20. August 2010. Ja, dann geht's wieder ab Richtung Good Old Germany.
Das hört sich doch super an. Ja, dann wünsche ich dir noch eine schöne, ereignisreiche Zeit. Bis denn, ciao.
Miriam Becker sprach mit Martin Kraftschick. Wenn ihr auch sowas in die Richtung machen wollt, weitere Infos gibt's auf studentsgoabroad.de oder auslandspraktikum.de.
Du bist Herne. Du bist Kurzschluss. Das Jugendmagazin.
Jetzt aber.
Mit Brandy Bridges. Noch weit vor den Fördertürmen des Ruhrgebiets herrschten hier die Regeln des Schwerts. Wer von Rittern und Mittelalter angetan ist, darf die Sonderausstellung Aufruhr 1225 im Archäologischen Landesmuseum Herne nicht verpassen. Dabei geht es nicht nur um alte Ritterausrüstungen, sondern auch um den gewaltsamen Tod des Erzbischofs Engelbert. Während ihr den Fall löst, werdet ihr bestimmt einen Mordsspaß haben. Die Ausstellung läuft von jetzt an bis November und kostet zwischen 2 und 6 Euro.
Jetzt aber!
Ihr habt's drauf, aber DSDS ist euch zu blöd? Dann fangt lieber lokal an, mit Pod Fiction. Das Theater Kohlenpott bietet Workshops für Talentierte und Interessierte. Dabei bekommt ihr Betreuung und die Möglichkeit, eigene Songs zu komponieren und zu texten. Das alles findet am 13. und 14.3. in der Dannekamp-Schule Herne statt. Mehr Infos gibt's unter podfiction.de.
Jetzt aber!
Was macht eine Frau zu Frau? Möglichst viele Handtaschen oder viele Jungs am Start haben? Darüber haben sich die Mädchen der Königin-Luisen-Hauptschule einen Kopf gemacht. Herausgekommen ist das Jugendtheaterstück Heldinnen 2010 – Mädchen an die Macht. Wenn ihr also herausfinden wollt, was euch Mädchen stark macht oder Jungs, wenn ihr wissen wollt, wie die Mädchen ticken, braucht ihr nur am 15.03. in den Flotties vorbeischauen. Das Stück gibt's um 11 und 18 Uhr und der Eintritt ist frei.
Jetzt aber!
Wenn ihr meint, ihr habt mit Schule oder Uni, Job und Freunde viele Bälle in der Luft zu halten, täuscht ihr euch mächtig. Wie die Profis das machen, könnt ihr bei dem internationalen Jonglage Festival abgucken. Ob auf Einrad oder Seil, diese Jongleure haben's echt drauf. Aber wer weiß... Vielleicht könnt ihr ihnen den einen oder anderen Trick zeigen. Das Festival geht vom 26. bis zum 28.03. in den Flotties. Der Eintritt ist frei.
Damit ist es auch fast schon soweit. Kurzschluss ist kurz vor Schluss. Mit dabei waren Brandy Bridges, Jan Buschdöns, Nadja Ischisch, Michael Schneider, der die Technik bediente und zusammen mit Miriam Becker und Daniel Terlor die Verantwortung und Hosen trägt. Die nächste Sendung gibt's am 4. April, wie immer 19 Uhr hier auf Radio Herne oder als Podcast auf radiokurzschluss.de. Ich war Alex Bolte, heute mal unten ohne. Bis dann.
War das schön.
Natürlich, denn das war eine Sendung des Bürgerfunks, produziert im Studio von
Kurzschluss, das Jugendmagazin.